SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Mit mehr Waffen zum Frieden in der Ukraine. Auf keinen Fall, sagt der Konfliktforscher.
Waffenlieferungen können Menschen schützen, aber in diesem Falle ist das übergeordnete Interesse die Konfliktvermeidung mit Russland.
Das sehen aber nicht alle EU-Staaten so. Die britische HSBC-Tochter in Genf, jahrelang eine Top-Adresse für Waffenhändler, Steuerhinterzieher und kriminelle Politiker. Schwerer Unfall auf der A3. Im Schinznacher Feldtunnel stoßen zwei Lastwagen zusammen. Eine Person wird schwer verletzt. Um 13 Uhr, wo stehen wir ein Jahr nach dem Ja zur Zuwanderungsinitiative? Für den ehemaligen Schweizer Handelsdiplomaten Lucius Vasescha ist klar, im Abseits.
Es war einfach ein Eigentor, das wir geschossen haben. Ich sage immer, die Schweizer lieben Fußball, aber sie sind ein bisschen faul. Darum machen sie sich leicht und schiessen ein Eigentor.
Das muss uns Herr Vasescha aber gut begründen. Er tut es im Tagesgespräch um eins. Rendezvous mit Simon Loy und Kevin Kahannes.
Wir fangen an mit einer Meldung der Kantonspolizei Basel-Landschaft. Die Kantonspolizei teilt mit, im Gebiet Röschens wurde um 11.45 Uhr ein Sirenenalarm ausgelöst. Es handelt sich dabei um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Nun die weiteren Meldungen. In der Ukraine gehen die Kämpfe zwischen Armeeeinheiten und den prorussischen Separatisten weiter. Das ukrainische Militär meldete, es seien 9 Soldaten getötet worden. Besonders heftige Feuergefechte gibt es offenbar in Debaltseve, nordöstlich von Donetsk. Auf diplomatischer Ebene trifft sich heute Nachmittag Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Barack Obama. Und ebenfalls für heute ist ein Gipfeltreffen der EU-Außenminister angesagt. Die Enthüllungen über den Schweizer Ableger der britischen Privatbank HSBC sind für die Schweizerische Bankiervereinigung kein Grund zu spezieller Beunruhigung. Heute wüssten alle, dass sich der Finanzplatz Schweiz schon vor mehreren Jahren neu ausgerichtet habe, sagte Thomas Sutter von der Bankiervereinigung. Die HSBC in Genf soll zahlreiche Kunden bei illegalen Machenschaften unterstützt haben. Das zeigen Konto- und Kundendaten, die vor 8 Jahren gestohlen worden waren. Die Daten wurden in der Zwischenzeit von einem internationalen Recherchenetzwerk ausgewertet. Die Bank soll wissentlich Konten von Personen geführt haben, die der Terrorfinanzierung verdächtigt wurden. Die Autobahn zwischen Basel und Zürich kann zurzeit nicht durchgehend befahren werden und es gibt Stau. Dies nach einem schweren Unfall im Kanton Aargau. Auf der A3 im Schinznacher Feldtunnel kollidierten am Morgen 2 Sattelschlepper, wie die Kantonspolizei Aargau meldet. Einer davon war mit Heizöl beladen. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt. Laut der Verkehrszentrale Via Swiss bleibt die A3 in Richtung Zürich an der Stelle noch bis am Nachmittag gesperrt. In Richtung Basel läuft der Verkehr nur einstreifig. Weltweit sind mehrere Fischarten durch Überfischung bedroht. Sie könnten vollständig verschwinden. Um einen Beitrag zur Erhaltung der Fischbestände zu leisten, geben die Schweizer Behörden eine Verordnung in die Vernehmlassung. Sie verbietet die Einfuhr von Erzeugnissen, die aus illegaler, nicht gemeldeter oder nicht regulierter Fischerei stammen. Eine solche Regelung gibt es in der EU bereits seit 2010. Die Schweizer Migrationsbehörden haben im vergangenen Jahr 8,5 Millionen Franken ausgegeben, um Asylsuchende auszuschaffen. Nicht eingerechnet sind darin die Kosten für die Polizeibegleitung, wie die Nachrichtenagentur SDA beim Staatssekretariat für Migration erfuhr. Insgesamt wurden 8.600 Personen ausgeflogen. Im Jahr zuvor waren es noch 12.000. Für 252 Asylsuchende seien Sonderflüge nötig gewesen, weil sie sich der Ausschaffung zuvor mehrmals widersetzt hätten. Trotz dem bürgerlichen Wahlerfolg vom Wochenende im Kanton Basel-Landschaft sieht FDP-Präsident Philipp Müller keinen Platz für flächendeckende Listenverbindungen mit der SVP bei kommenden Wahlen. Wenn schon, müssten größere Listenverbindungen mit SVP und CVP ins Auge gefasst werden. Aber entscheiden würden ohnehin die jeweiligen Kantonalsektionen. Eine Listenverbindung nur mit der SVP wäre nach Ansicht Müllers für den Freisinn ein Verlustgeschäft, sagte er gegenüber Radio SRF. Tausende Reisende müssen heute an mehreren Flughäfen in Deutschland lange im Terminal warten oder sie erreichen ihren Flug gar nicht. Denn an den Flughäfen Hamburg, Stuttgart und Hannover streikt das Sicherheitspersonal einen Tag lang. In Hamburg warteten am Morgen zeitweise so viele Passagiere in den Hallen, dass die Polizei aus Sicherheitsgründen 2 Stunden lang niemanden mehr in den Flughafen hineinließ. Mindestens 100 Flüge wurden gestrichen. Auch in Stuttgart wurden einzelne Flüge gestrichen und es werden Wartezeiten von bis zu 2 Stunden gemeldet. Das Sicherheitspersonal streikt, weil Lohnverhandlungen festgefahren sind. Das Wetter. In der Deutschschweiz ist es wechselnd bewölkt und lokal fällt etwas Schnee. Im Westen, im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne. Morgen ist es in den Bergen und im Süden wolkenlos, im Flachland liegt Hochnebel. Im Norden gibt es rund 2, im Süden 12 Grad.
Wie weiter in der Ukraine? Zu dieser Frage jagt sich momentan Spitzentreffen um Spitzentreffen. Die Sicherheitskonferenz in München am Wochenende, die Begegnung zwischen Deutschlands Kanzlerin Merkel und US-Präsident Obama heute Nachmittag, übermorgen Mittwoch dann der Krisengipfel in Minsk. Und sozusagen dazwischen treffen sich heute auch die EU-Außenminister in Brüssel. Auch sie treibt unter anderem die Frage um, Waffen für die Ukraine ja oder nein? EU-Korrespondent Oliver Washington.
Die EU-Außenminister werden heute voraussichtlich die Sanktionen gegen Russland ein klein wenig verschärfen. Die Conti weiterer Personen und Organisationen sperren und für sie auch Reisebeschränkungen einführen. Mehr ist allerdings nicht zu erwarten. Die Außenminister hoffen auf den Krisengipfel vom Mittwoch in Minsk.
This is the European way to negotiate to find a political solution, not a military one.
Europa setze auf Verhandlungen und nicht auf Krieg, meinte beispielsweise die schwedische Außenministerin Margot Wallström. Aber die EU müsse parat sein mit einer klaren Antwort, sollten die Verhandlungen scheitern.
In case these negotiations fail, there also has to be a very forceful response.
Ob bei weiteren Wirtschaftssanktionen allerdings auch die neue griechische Regierung mitmachen würde, ließ Außenminister Nikos Kotsias offen. Daneben werden die EU-Außenminister heute noch eine weitere Frage diskutieren, ob europäische Länder der Ukraine Waffen liefern sollen oder nicht. Und sollte der Mittwoch kein zufriedenstellendes Resultat bringen, dürfte sich die Frage mit noch größerer Dringlichkeit stellen. Für den lettischen Außenminister Linas Linkevičius und weitere Vertreter Osteuropas, deren Länder auch in der Vergangenheit immer wieder Opfer russischer Aggressionen waren, steht die Antwort bereits jetzt fest.
We really should help Ukraine, not just financially, economically, politically, but also in military way. Not sending soldiers, but at least to support armed forces and I would say with defensive weapons.
Ganz anders der österreichische Außenminister Sebastian Kurz. Er vertritt die gleiche Haltung wie etwa Deutschland und lehnt Waffenlieferungen ab.
Mehr Waffen in der Region sind aus meiner Sicht ein Brandbeschleuniger und würden zu einer weiteren Eskalation beitragen. Sie würden aber definitiv nicht zur Deeskalation beitragen. Insofern, wie auch immer der Mittwoch ausgeht, Waffenlieferungen können keine Option sein.
Die EU ist gespalten. Weil über Waffenlieferungen aber jedes Land einzeln entscheidet, spielt das bei dieser Frage auch nicht eine so zentrale Rolle. Die EU könnte Waffenlieferungen allenfalls politische Rückendeckung geben. Und möglicherweise hofft und setzt man in vielen europäischen Hauptstädten auch einfach auf die USA im Sinne einer transatlantischen Arbeitsteilung. Die EU würde versuchen, mit dem diplomatischen Effort und allenfalls weiteren Sanktionen den Druck auf Putin zu erhöhen. Und die USA würden dann tatsächlich Waffen liefern.
Uneinigkeit also bei den EU-Außenministern, ob der Westen die Ukraine mit Waffen beliefern soll, um Frieden zu schaffen. Es ist eine der zentralen Fragen rund um die Friedensbemühungen in der Ukraine. Und sie dürfte umso hitziger diskutiert werden, sollte der diplomatische Effort der deutschen Kanzlerin Merkel und des französischen Präsidenten Hollande keinen Erfolg haben. Die NZZ schreibt heute in ihrem Kommentar, Militärhilfe an die Ukraine sei überfällig, um gegenüber Russland eine glaubwürdige Drohkulisse aufzubauen. Der Friedensforscher Andreas Heinemann-Grüder arbeitet am International Center for Conversion in Bonn. Ich fragte ihn, ist Militärhilfe wirklich überfällig?
Ich bin der Ansicht, dass Waffenlieferungen in der gegenwärtigen Situation nicht helfen, und zwar, weil es keine militärische Lösung des Konfliktes mit Russland geben wird.
Müsste man denn sagen, zum Beispiel defensive Waffen, das wäre eine Lösung, die zu liefern? Radarabwehrsysteme zum Beispiel, wäre das besser?
Meines Erachtens geht es jetzt darum, dass ein Waffenstillstand gefunden wird und man aus der militärischen Konfrontation generell herauskommt und dass man verhindert, dass Russland noch weiter über die ohnehin schon besetzten Gebiete hinaus militärisch ausgreift. Das wird nur politisch zu erreichen sein, nicht militärisch.
Das ist ja den meisten klar. Viele sagen, allein mit militärischen Mitteln ist dieser Konflikt nicht zu lösen. Warum denn trotzdem jetzt dieser Ruf gewisser nach Waffenlieferungen?
Weil im Verhältnis zu vor einem halben Jahr, wo Russland auch schon mal zugestimmt hatte, den Status quo mit einem Waffenstillstand festzuschreiben, ist ein weites militärisches Ausgreifen fast bis an die Krim herangegeben hat. Und natürlich der Vorwurf jetzt kommt, dass das eine Art von Appeasement-Politik ist gegenüber Russland.
Wie wichtig wäre denn ein militärisches Gleichgewicht, dass man sagen kann, eben die Ukraine ist irgendwie gleichwertig verglichen mit den Russen?
Das militärische Gleichgewicht wird nicht herstellbar sein, und zwar deswegen, weil Russland ein solches Übergewicht sowohl an konventionellen Waffen hat und es hat auch Atomwaffen. Die Ukraine könnte allein dieses Gleichgewicht nie herstellen. Darüber sind sich alle in der NATO einig. Insofern könnte das Gleichgewicht nur hergestellt werden, wenn die NATO selber in einen Konflikt mit Russland einträte. Und die NATO ist nicht bereit, zugunsten der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine einen Krieg mit Russland zu führen.
Also bleibt es bei diesem Ungleichgewicht? Was heißt denn das für Putin? Will denn der nicht immer noch mehr?
Putin will einen militärischen Sieg. Er will eine Landbrücke zur Krim bekommen. Möglicherweise wird er sie auch erreichen. Er wird abwägen müssen, ob der wirtschaftliche Druck, der durch die Sanktionen ausgeübt wurde, mittlerweile so hoch auch für die russische Wirtschaft ist, dass er einen Kompromiss machen muss. Das kann ich nicht abschätzen, wie weit diese jetzt vorgesehene Waffenpause nur wieder ein Vorspiel für weitere militärische Okkupation sein wird.
Herr Heinemann-Grüder, sagen Sie denn ganz grundsätzlich, mit Waffen erreicht man keinen Frieden?
Der Unterschied zu den Kurden, den Peschmerga und der militärischen Unterstützung, die denen geliefert wird und der Ostukraine, ist der, dass Russland über Atomwaffen verfügt. Und natürlich kann man militärisch auch bedrängte Menschen schützen. In diesem Fall ist es so, dass der Imperativ, der humanitäre Imperativ, vielleicht geringer wiegt auf Seiten des Westens als die Angst vor einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland. Insofern würde ich die Antwort nicht prinzipiell ausschließen. Waffenlieferungen können Menschen schützen, aber in diesem Falle ist das übergeordnete Interesse die Konfliktvermeidung mit Russland.
Wie sähe denn jetzt in diesem Ukraine-Konflikt aus Ihrer Sicht die beste Lösung aus?
Die beste Lösung wäre die, wenn die Europäische Union und die NATO bereit sind, einen Waffenstillstand, insbesondere an dieser vorgesehenen Pufferzone, mit einer internationalen Mission zu schützen. Das würde eine Abschreckungswirkung auf Putin haben.
Und weitreichende Zugeständnisse, dass man sagt, wir lassen den ganzen Osten den Russen und ziehen uns quasi zurück?
Da wüsste man nicht, wann das Ende der putinschen Forderungen erfüllt ist, weil einige gehen davon aus, dass er nicht nur das sogenannte Neurussland haben will, sondern letztlich eine gesamte Landverbindung hin bis nach Transnistrien. Das heißt, hier könnte, wenn man jetzt weitgehende Zugeständnisse macht, Putin den Eindruck vermitteln, er könnte eigentlich eine Carte Blanche für die gänzliche Aufteilung der Ukraine bekommen.
Das waren Einschätzungen des Friedensforschers Andreas Heinemann-Grüder, gehört in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Eine dringende Meldung der Kantonspolizei Basel-Landschaft im Gebiet Röschenz: ist um 11.45 Uhr ein Sirenenfehlalarm ausgelöst worden. Wie gehört, es handelt sich um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Rendezvous mit diesen weiteren Themen bis 13 Uhr. Was ist eigentlich neu an den Enthüllungen aus der Dunkelkammer der HSBC-Bank? Klärendes gleich. dann, was ist eigentlich los bei der Schweizer Bischofskonferenz? Offensichtlich ein Streit um Öffnung und Abschottung. Schließlich 9. Februar 2014. Seit dem Ja zur Zuwanderungsinitiative steht die Politik Kopf.
Nein, Sie haben das Gegenteil gemacht. Das sind genau die Kantone,
höher. Nicht ganz einfach, in einer solchen Situation ruhig Blut zu bewahren. Im Tresor der Mächtigen titelt die Süddeutsche Zeitung. Geheimnisse einer Schweizer Bank, die Deutsche Tagesschau und im britischen Guardian heißt es, diese Daten zeigen, wie Schweizer Banken Kunden bei der Steuerhinterziehung halfen. Der Schweizer Bankenplatz ist seit heute wieder einmal weltweit in den Schlagzeilen. Ein internationales Journalistennetzwerk hat gestohlene Bankdaten ausgewertet, die von der Schweizer Filiale der britischen Grossbank HSBC stammen. Brisant an diesen Daten aus dem sogenannten Swiss Leak, sogar bei zwielichtigen Gestalten soll HSBC beide Augen zugedrückt haben. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Da ist zum Beispiel Emmanuel Chalop, ein libanesisch-belgischer Diamantenhändler aus Antwerpen. Er taucht in den Jahren 2005, 2006 und 2007 in den Kundendaten der HSBC-Bank in der Schweiz auf. Das, obwohl er bereits 2001 in einem Bericht des UNO-Sicherheitsrates namentlich erwähnt war, weil er Geld aus dem Handel mit Blutdiamanten in Sierra Leone empfangen haben soll. Oder er sind mutmaßliche Sponsoren der Al-Qaida, finanzkräftige, einflussreiche Männer aus Saudi-Arabien. Das Journalistennetzwerk, das rund 140 Reporter aus 45 Ländern umfasst, wirft in ihrer heutigen Berichterstattung weitere brisante Namen in die Runde, etwa Rashid Mohammed Rashid, ehemaliger ägyptischer Handelsminister unter Hosni Mubarak. Er soll 2011 öffentliche Gelder veruntreut haben. Oder Rami Makhlouf, ein Cousin des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Oder Belhassen Trabelsi, der Schwager des gestürzten tunesischen Machthabers Ben Ali. Sie alle gehörten laut dem journalistischen Netzwerk zum Kundenstamm der HSBC in der Schweiz. Wie weit allerdings die Bank bei diesen Kunden tatsächlich Sorgfaltspflichten verletzt hat, lässt sich gestützt auf die jetzige Berichterstattung nicht abschließend eruieren. Klar ist, dass die schweizerische Bankenaufsicht FINMA die Vorgänge untersucht hat. Sie hat im Rahmen von zwei Verfahren Verstöße der HSBC gegen Geldwäschereivorschriften festgestellt, vor allem beim Umgang mit solchen politisch exponierten Personen, sogenannten PEP. HSBC habe inzwischen aber ihre internen Abläufe korrigiert, um sicherzustellen, dass künftig Geldwäschereivorschriften innerhalb der Bank eingehalten werden, sagt ein Sprecher der Finanzmarktaufsicht auf Anfrage. Das frühbeginnend verhängte Verbot, mit solch politisch exponierten Personen neue Kundenbeziehungen einzugehen, das gilt allerdings noch immer. Die Schweizer Filiale der britischen HSBC räumt Fehler ein. Sie beteuert allerdings, HSBC habe sich seit 2008 einem radikalen Wandel unterzogen. Sie habe umfassende Steuertransparenzprüfungen eingeführt und habe sich von heiklen Kunden getrennt.
Ja, feine, aber heikle Kunden hatte sie also offenbar, die HSBC-Filiale in Genf. Maren Peters von der SRF-Wirtschaftsredaktion, das sind ja alles Fälle, die einige Jahre zurückliegen. Seither hat sich einiges geändert. Waren denn all diese Praktiken illegal?
Ja, ganz sicher wissen wir das zum jetzigen Zeitpunkt nur in zwei Fällen. In den Fällen eben, wie wir gerade gehört haben, bei denen die Finanzmarktaufsicht FINMA Verstöße gegen das Geldwäschereigesetz festgestellt hat. Insgesamt geht es hier aber um die Daten von mehr als 100.000 Personen mit Einlagen von mehr als 75 Milliarden Euro im Jahr 2007. Wie hoch die Quote der Steuersünder darunter tatsächlich ist, das wissen wir nicht. Und ob und wie oft die HSBC über die bekannten Fälle hinaus gegen das Geldwäschereigesetz verstoßen hat, das wissen wir auch nicht. Und man darf auch eines nicht vergessen, zum damaligen Zeitpunkt, da galt Steuerhinterziehung in der Schweiz noch nicht als Vortat zur Geldwäscherei.
Warum war denn so etwas möglich, trotz der Gesetze, die es eben schon gegeben hat?
Ja, Gesetze sind das eine, die Anwendung ist das andere. Das Geldwäschereigesetz sieht bestimmte Sorgfaltspflichten für Banken vor. Wenn Banken wissen, dass Gelder aus Verbrechen stammen, dann müssen sie das zum Beispiel melden. Aber die Banken tragen selbst Sorge, dass diese Sorgfaltspflichten tatsächlich umgesetzt werden. Und wenn sie das nicht tun, also nicht umsetzen, weil sie zu wenig Leute haben oder bewusst ein Auge zudrücken, weil damit ihnen kein Geschäft entgeht, dann ist das von außen oft nur schwer zu kontrollieren. Und darum kommen solche Fälle auch oft nicht oder erst sehr verspätet ans Tageslicht.
Es ist also ein Problem der Umsetzung, des Vollzugs letztlich. Wie könnte dieses Problem angegangen werden?
Na, ich denke, das ist zum Teil sogar schon angegangen worden, vor allem auch, weil der internationale Druck auf die Banken und den Schweizer Finanzplatz massiv gestiegen ist. Global tätige Banken wie eben die HSBC, die sind heute sehr viel mehr darauf bedacht, die Gesetze der jeweiligen Länder einzuhalten. Auch aus Angst vor Klagen, die sind schlecht für ihren Ruf und ziehen auch hohe Kosten nach sich, wie wir in der Vergangenheit auch gesehen haben und noch sehen. Die Banken haben deshalb ihre Compliance-Abteilungen aufgerüstet und beschäftigen heute in der Regel also mehr Leute, die auch intern prüfen, ob Regeln verletzt werden. Aber letztlich hängt es natürlich immer noch an der einzelnen Bank, wie ernst sie es nimmt mit ihren Sorgfaltspflichten. Und darum gibt es durchaus Experten, die fordern, dass auch die Geldwäscherei-Gesetze in der Schweiz noch einmal verschärft werden müssen.
Das heißt, solche Machenschaften wie die, die jetzt zu HSBC ans Licht gekommen sind, solche Machenschaften sind auch künftig durchaus noch möglich.
Das ist nie auszuschließen. Aber wahrscheinlich schwieriger geworden, weil sich das Umfeld insgesamt verändert hat.
Vielen Dank für Ihre Informationen, Maren Peters im Rendezvous. Neun vor eins. Unter den Schweizer Bischöfen tobt ein Richtungsstreit. Wie stark soll sich ihr gemeinsames Gremium, die Schweizer Bischofskonferenz, einmischen in aktuelle gesellschaftliche und politische Diskussionen? Nachdem bis zuletzt vieles auf eine stärkere Einmischung ins gesellschaftliche Geschehen hindeutete, organisiert die Bischofskonferenz jetzt ihre Medienarbeit neu. Ein Schritt zurück sei das, befürchten Kritiker. Hintergründe dazu von Salvador Attassoy.
Gleich mehrere Angestellte der Schweizer Bischofskonferenz SPK haben in den vergangenen Tag ihre Stelle verloren. Darunter auch der Informationsbeauftragte der Konferenz, Simon Spengler. Mit dieser Personalpolitik habe die SPK eine rote Linie überschritten, sagt nun Werner Deschepper, Präsident der Medienkommission, dem beratenden Informationsorgan der SPK. Man habe die Kommission gar hinterrücks übergangen.
Hinterrücks natürlich auch, weil offensichtlich das doch schon längst geplant war vom Generalsekretär Erwin Tanner, der offensichtlich überfordert war von der schnellen Art, wie Simon Spengler kommuniziert hat.
Werner Deschepper spricht deshalb von einem Richtungsstreit innerhalb der Konferenz. Ein Streit, den die progressiven Kräfte um Spengler gegen die Konservativen verloren hätten.
Das Bistum Chur hat natürlich seit längerem ein Sperrfeuer mit ihren reaktionären Meinungen in die Schweizer Presse lanciert. Und Simon Spengler hat immer wie einsamer versucht zu zeigen, dass die Kirche Schweiz viel mehr Gesichter hat, als nur einfach so bischöfliche Köpfe, wie sie in Chur präsidieren.
Den Churer Köpfen, wie Deschepper sagt, gelte Spengler als zu liberaler, zu progressiver Kommunikator. Er war auch Teil jener Gruppe um Bischof Büchel, die Schweizer Politiker vor der Aufkündigung der Menschenrechtskonvention warnte. Spätestens seit da galt Spengler auch vielen anderen als zu liberal. Sie forderten ein Umdenken in der Kommunikation der Bischofskonferenz. Es kam zum Richtungsstreit, wie auch Willi Andrau sagt, er war einst Spenglers Vorgänger.
Sie sind im Prinzip wieder die alten Spiele. Es wird nicht mehr auf Transparenz gemacht, sondern es wird eigentlich nur noch darauf geachtet, dass Werte kommuniziert werden, Werte, die den Bischöfen aus irgendwelchen Gründen sehr wichtig sind.
Tatsächlich geht die neueste Kündigungswelle mit einer Neuausrichtung der SPK im Informationsbereich einher. Die Kompetenzen der Informationsstelle und des Generalsekretariats werden neu geregelt. Von einem Rechtsrutsch, befeuert durch das Bistum Chur und flankiert durch hohe Freiburger Geistliche, wie Kritiker sagen, will man bei der SPK aber nichts wissen. Der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Erwin Tanner, sagt:
Ich denke, einen Richtungsstreit gibt es in dieser Art, wie in den Medien propagiert wird, nicht. Es gibt selbstverständlich, wie es in jeder Organisation verschiedene Meinungen gibt, so gibt es diese auch in der Bischofskonferenz. Und ich denke, Meinungen, Differenzen sollten zugelassen werden, sei es von dieser oder von der anderen Seite.
Die Entlassung Spenglers habe denn auch rein organisatorische Gründe, sagt Tanner.
Die Kommunikation soll nach innen, innerhalb der Kirche gestärkt werden, sei es unter den Bischöfen, zu den Diözesen, aber auch gegen außen.
Dass es in so einem Fall zu Spekulationen in den Medien komme, sei deshalb nachvollziehbar. Aber schon jetzt ist klar, die Kritik an der Kommunikation der Bischofskonferenz dürfte so schnell nicht enden.
Der 9. Februar ist ein denkwürdiges Datum. Exakt ein Jahr ist vergangen seit dem knappen Jahr zur Masseneinwanderungsinitiative der SVP. Von einem Tag auf den anderen hat sich Grundsätzliches verändert. Die Politik ist durcheinander, auch heute noch, ein Jahr danach. Dominik Meyer über die 12 intensiven Politmonate seit dem Tag X.
Ein Rückblick beginnt meist am Anfang, etwa so.
Wir sind ganz am Anfang des Prozesses. Es ist ein schwieriger Weg. Wir sind weit auseinander.
Ja, das tönt nach 2014, nach den Tagen direkt nach der Abstimmung. Nur stimmt das nicht. Das war letzten Montag, als Bundespräsidentin Somaruga in Brüssel war. Wenn die Justizministerin heute noch vom Anfang spricht, was war dann in den letzten 12 Monaten? Spulen wir ein Jahr zurück. An den Tag, als die SVP jubelt.
Dieses Ergebnis muss dem Bundesrat zu denken geben.
50,3% sagen Ja zur Masseneinwanderungsinitiative.
Es sollte mal ein Zeichen setzen, dass wir vielleicht in der Schweiz langsam genug Leute sind.
Manche Verlierer raufen sich die Haare.
Es war zu befürchten, dass es einen Schuss vor dem Bug geben würde. Jetzt haben wir aber einen Volltreffer bekommen.
Andere geraten sich in die Haare.
Nein, Sie haben das Gegenteil gemacht.
In diesen hitzigen Abendstunden des 9. Februar 2014 beginnt eine Uhr zu ticken. Innert dreier Jahre muss die Initiative umgesetzt sein. Kontingente, Höchstzahlen, Inländervorrang und 3 Jahre Zeit für eine Lösung mit der EU. Nur dort tönte es unmittelbar nach der Abstimmung alles andere als versöhnlich.
Ich glaube, dass die Schweiz sich mit diesem Ergebnis eher selbst geschadet hat,
sagt Deutschlands Außenminister, und sein Luxemburger Kollege fordert Christoph Blocher heraus.
Der soll nach Brüssel kommen und mit uns verhandeln, dann wird er sehen, wie schwierig das werden wird und dass wir in der Europäischen Union an diesem Prinzip nichts ändern.
Blocher fährt nicht nach Brüssel.
Der Bundesrat muss das jetzt lösen. Wenn er es nicht macht, dann muss er zurücktreten.
Wir werden versuchen, das bestmögliche Verhandlungsergebnis zu erzielen,
sagt die Justizministerin.
Es wird schwierig, es wird ganz klar schwierig,
sagt der Außenminister. Und dann verschärft Brüssel auch noch die Gangart. Die Schweiz fliegt aus dem EU-Forschungsprogramm und aus Erasmus, dem Studentenaustauschprogramm. Frust an den Unis.
Ich habe im Moment keine Ahnung, wie ich das aus dem Semester antreten kann. Das verärgert mich wegen der Schweizer Stimmbürger, die sich zu wenig Gedanken über die Konsequenzen von dieser Abstimmung gemacht haben.
Ende April kommen Bern und Brüssel ins Gespräch.
Wir haben jetzt wieder Bewegung.
Für Kroatien ist eine Übergangslösung gefunden beim Personenverkehr. Und später gibt es auch eine Übergangslösung für die Forschungszusammenarbeit. Vor den Sommerferien skizziert der Bundesrat seinen Kurs für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Er will Kontingente auch für EU-Bürger ab 4 Monaten Aufenthalt. Wirtschaftsvertreter wie hier der Präsident des Industrieverbands Swissmem protestieren.
Wir wollen, dass Kurzaufenthalte unter 12 Monaten eben nicht in die Kontingente eingerechnet werden.
Und die SVP traut dem Bundesrat nicht über den Weg.
Es bleibt mit diesem Vorgehen des Bundesrates in der Luft, ob er nicht einfach in Brüssel einen Jet abholen will, damit er dann noch einmal abstimmen lassen kann.
Das erste Jet kommt im Juli ganz von alleine. Per Brief lehnt Brüssel Verhandlungen über die Personenfreizügigkeit ab. Herbst, die Ecopop-Initiative. Sie will die Zuwanderung noch einmal deutlich stärker einschränken. Im Abstimmungskampf geht die Justizministerin aufs Ganze.
Die Initiative behandelt Menschen als Problem. Dieser Ansatz ist fremdenfeindlich.
Nachrichten. 74,1% der Stimmenden haben die Ecopop-Initiative abgelehnt. Kein einziger Kanton sagte Ja.
Ein Tauwetter mit Brüssel gibt's trotzdem nicht. Weiterhin keine Verhandlungen. Letzten Montag die Bundespräsidentin in Brüssel. Schmeichelhaft der Kuss von EU-Kommissionspräsident Juncker. Weniger schmeichelhaft seine Worte.
Es war ein anstrengendes Gespräch, weil sowohl Simonetta als auch ich unterschiedliche Standpunkte vorzulegen hatten.
Somarugas Worte in Brüssel haben wir eingangs schon gehört.
Wir sind ganz am Anfang des Prozesses.
Ein Anfang, der jetzt bereits ein Jahr dauert. Es bleiben 2 Jahre.
Und der Countdown, der läuft. Das war ein Beitrag von Dominik Meyer. Und gleich analysieren wir die Situation ein Jahr nach dem Jahr zur Zuwanderungsinitiative im Tagesgespräch mit dem ehemaligen Botschafter und Handelsdiplomaten Lucius Vasescha. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahanes.
In der Ukraine gehen die Kämpfe zwischen Armeeeinheiten und den prorussischen Separatisten weiter. Laut dem ukrainischen Militär sind 9 Soldaten getötet worden. Um Asylsuchende auszuschaffen, hat die Schweiz im letzten Jahr 8,5 Millionen Franken ausgegeben. Insgesamt wurden 8.600 Asylsuchende ausgeflogen, 3.400 weniger als im Jahr zuvor. Die Schweiz will bedrohte Fischarten vor der Überfischung schützen. In Zukunft soll nichts mehr importiert werden dürfen, das aus illegaler, nicht gemeldeter oder nicht regulierter Fischerei stammt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.